Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit der entstehenden schwarz-roten Regierung. Machen, machen, machen lautet das Motto von Carsten Linnemann, einer der engsten Berater von Friedrich Merz. Wenn man sich das anschaut, was im Moment passiert, könnte man aber auch sagen, mal kurz nachdenken, wie es weitergeht, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Denn SPD und Union haben in Windeseile ein Sondierungspapier vorgelegt mit 500 Milliarden Investitionen für die Infrastruktur und einem Verteidigungsetat, der jenseits der Schuldenbremse künftig aufgestellt werden soll. Das alles soll auch noch der alte Bundestag beschließen, weil die Mehrheitsverhältnisse dort erfreulicher sind als in dem neuen. Dafür braucht Merz aber die Grünen, während Markus Söder, weiter die Grünen beschimpft. Das alles wirkt nicht so richtig rund. Und wir sprechen heute über diese Situation. Heute ist Donnerstag. Vormittag vor der ersten Lesung dieses Gesetzes im Bundestag. Ich bin Stefan Reinecke, im Parlamentsbüro der Taz zuständig für die SPD. Und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich bin zuständig für die Union, ein bisschen für die Grünen.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin zuständig für die SPD und das Kanzleramt.
Und Tobias Schulze, zuständig für die Grünen.
Die erste Frage, wer versteht eigentlich im Moment Friedrich Merz? Warum tut er das? Dieses etwas stümperhaft wirkende, wir beschimpfen die Grünen, wollen aber was von ihr, wir brauchen sie ja für die Zweidrittelmehrheit, für die Grundgesetzänderung. Also warum tut er das? Es wirkt ja unberaten von außen, oder? Teilt ihr diesen Eindruck nicht?
Doch, ich würde diesen Eindruck schon teilen. Ich frage mich auch, also keine Ahnung, wer ihn versteht, ja. Also die meisten, mit denen man zumindest spricht, zucken so ein bisschen mit den Schultern oder rollen die Augen, und zwar auf relativ breiter Front.
Du meinst in der Union?
In der Union zum Teil auch, aber da gibt es natürlich rhetorisch, dann wird er in Schutz genommen und so. Aber es gibt auch Leute in der Union, die denken, warum macht er das? Warum hat er das mit den Grünen so schlecht vorbereitet? Oder besser gesagt, anscheinend überhaupt nicht vorbereitet. Warum haben die dieses Sondierungspapier vorgestellt, bevor sie mit den Grünen über diese ganzen Veränderungen gesprochen haben und so? Er hat so viele Fehler in der letzten Zeit gemacht, dass es schwer ist, ihn zu verstehen.
Also meine Erklärung ist, dass Friedrich Merz versucht, den Laden zusammenzuhalten. Also er macht einerseits Ansprachen an die eigene Tribüne von wegen linke Spinner und so weiter, also beschimpft die Grünen und geht dann umgekehrt wieder auf die Grünen zu, beziehungsweise spricht mit ihnen, was wiederum in den eigenen Reihen zum Teil ja nicht so gut ankommt. Also wenn er zu viele Zugeständnisse an die Grünen macht, vielleicht auch noch in dem Sondervermögen Infrastruktur, Klimafinanzierung zulässt oder wenn er überhaupt eine Reform der Schuldenbremse im neuen Bundestag mit Grünen und Linken verhandeln würde, dann würde das wahrscheinlich die CDU und auch die CSU zerreißen.
Ich muss da gleich mal widersprechen. Also es gibt eine ganze Menge Leute in der Union, die froh sind, dass die Grünen da jetzt eine Bremse einziehen. Also weil nämlich die ganzen Leute, die sagen, wir können uns nicht einfach verschulden, ohne dass es wirklich neue Investitionen gibt. Es gab so einen ganz irren Post zum Beispiel von einem Typ, der jetzt bei der neuen sozialen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist, der war früher bei der Mittelstandsvereinigung Geschäftsführer, ist ein ganz enger Buddy von Carsten Linnemann. Der hat auf X gepostet, danke, und dann Bilder von Katharina Dröge und Britta Hasselmann. Und das war nicht ironisch gemeint.
Da sind wir jetzt bei dieser, das muss man kurz erklären, was du gerade gesagt hast, Sabine. Also ein Streitpunkt ist, ob diese 500 Milliarden für 10 Jahre, ja, das sind ungefähr 40 Milliarden dann im Bundeshaushalt für diese Investitionen, alter Plan, ob das jetzt wirklich zusätzlich gemeint ist, worauf die Grünen beharren,
oder ob das auch Mittel sind, die zur Finanzierung des normalen Haushalts verwendet werden können. Das ist, glaube ich, der Hintergrund von dem, was du gerade gesagt hast. Tobi, wie sehen die Grünen das?
Gute Frage. Ich muss mal vorwegschicken, ich bin erkältet. Ich habe die ganze Woche mit niemandem geredet und nur Zeitung gelesen. So, deine Frage, wie sehen die Grünen das? Was meinst du genau? Wie sehen die Grünen was?
Habeck und Baerbock, die Schlüsselfiguren bei den Grünen, sind ja im Moment nicht mehr präsent, nicht mehr in der ersten Reihe. Wer hat bei den Grünen im Moment das Sagen? Und was ist die grüne Strategie in dieser Situation, wo sie ja gebraucht werden für die Zweidrittelmehrheit, für diese Grundgesetzänderung? Was wollen sie durchsetzen?
Also das Sagen im Moment in der Frage haben vor allem die beiden Fraktionschefinnen, Katharina Tröge und Britta Hasselmann, ganz einfach dadurch, dass die Frage im Bundestag verhandelt wird. Also die Grünen-Fraktion muss zustimmen, deswegen verhandeln das die Grünen. Baerbock und Habeck sind noch halt da, sind halt eigentlich schon weg. Die Parteivorsitzenden gibt es auch noch. Die haben ja im Grunde schon auch noch was zu sagen. Die sind am Montag mit vor die Presse getreten, als die Grünen ihren großen Auftritt gemacht haben. Aber verhandeln müssen es eben Hasselmann und Tröge. Und die beiden sind von allen Spitzengrünen, könnte man vielleicht auch sagen, so die härtesten, was Verhandlungen angeht. Also schon in der Ampelzeit, wenn jemand lange gestanden hat, dann waren es die beiden. Was die jetzt genau wollen, ich muss ehrlich sagen, mir ist es nicht 100% klar, weil es von den Grünen ja relativ viele Kritikpunkte an diesem Gesamtpaket gibt und manche davon, die ergänzen sich, andere widersprechen sich aber auch ein Stück weit. Also es gibt einerseits zum Beispiel die Ansage, wir wollen die große Schuldenbremsenreform und nicht nur Änderungen am Sondervermögen. Andererseits gibt es dann auch kleinteilige Kritik eben am Sondervermögen, wie das im Moment ausgestaltet ist. So, deswegen 100% klar ist es mir ehrlich gesagt auch nicht.
Das fand ich auch. Der Eindruck ist ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite würden sie so, wir sind die wahren Erben von Wolfgang Schäuble. Ne? Und auf der anderen Seite zielen sie eben auf diese fundamentale Reform der Schuldenbremse, Anna. Und dann.
Was man ja beobachten kann, ist, dass die Fronten merkwürdig verschoben sind zurzeit. Also die Grünen bekommen einerseits Beifall von strammen Neoliberalen, andererseits aber auch wiederum Beifall aus dem, ich würde sagen, eher SPD-nahen Spektrum, zum Beispiel von Marcel Fratscher. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Missverständnis. Also was wollen die Grünen denn wirklich? Also ich würde sagen, dass der neoliberale Teil, also den Thorsten Alsleben, den du erwähnt hast und so von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die nehmen Friedrich Merz beim Wort, der gesagt hat, wir müssen mit dem Geld, was wir haben, auskommen. Und das heißt Kassensturz und das heißt Kürzung. Und zwar vor allen Dingen im Sozialbereich. Also denen zufolge ist der Sozialstaat viel zu aufgebläht. Wir müssen da ordentlich mal reinhacken. Das geht aber mit der SPD nicht. Deshalb quasi dieses Sondervermögen, Infrastruktur, wo man sagt, man nimmt mal einen ganzen Batzen raus aus den Haushaltsausgaben und dann hat man neue Spielräume. Was Fratscher wiederum kritisiert, ist, dass dieses Sondervermögen, was da ausgeklammert wird, wiederum genommen wird, um Wahlgeschenke zu finanzieren. Und da sind unter anderem drin die Mütterrente oder die Wiedereinsetzung der Agrardieselsubvention, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Mehrwertsteuerermäßigung für die Gastro. Also alles Sachen, die im Wahlkampf versprochen worden sind, die aber nicht gegenfinanziert sind. Und das ist sozusagen die Kritik von beiden Seiten. Und die Grünen sind, glaube ich, nicht diejenigen, die als Zeugen oder als Kronzeugen für soziale Kürzungen herhalten. Und trotzdem, also denen geht es tatsächlich darum, wir wollen die Schuldenbremse so reformieren, dass Investitionen, und zwar, das muss dann auch klar als Investition gelabelt sein, künftig möglich sind, ohne dass man sozusagen an so eine gläserne Decke der Schuldenobergrenze kommt. Also das ist quasi der Streit, der gerade
tobt. Das ist der Streit, wobei jetzt die Frage ist, also wenn man sagt 500 Milliarden für Investitionen, dann heißt das ja für Investitionen und nicht für die Mütterrente. Mhm. Also das scheint ja irgendwie klar zu sein, auch Konsens zu sein, wenn ich das richtig sehe, dass man die Sache so formuliert, dass das gewährleistet ist, dass das 500 Milliarden nicht im normalen Haushalt sind, sondern jenseits vom normalen Haushalt und zusätzlich.
Ich weiß nicht, ob Markus Söder das so sieht, weil irgendwie muss ja die Mütterrente finanziert werden, die er unbedingt in diesem Sondierungspapier haben wollte. Und das, was die Grünen und auch viele andere befürchten, ist ja quasi, dass dieses Sondervermögen Investitionen zu so einer Art Verschiebebahnhof wird. Also dass da schon neue Investitionen mitgemacht werden, aber Investitionen, die man eigentlich sowieso vorhatte und die dann eben nicht mehr aus dem Kernhaushalt finanziert werden müssen, wodurch dann dort Geld frei wird. Und das soll dann in diese Vergünstigungen, die Anna gerade erwähnt hat, geschoben werden. Was aber auch ganz wichtig ist, es gibt ja einerseits Sondervermögen Infrastruktur und dann gibt es diese Aufweichung der Schuldenbremse für die Verteidigung. Und da ist schon allen klar, dass das eigentlich unbedingt verabschiedet werden muss in irgendeiner Form, bevor der neue Bundestag zusammenkommt, weil, das hat einer von euch am Anfang auch schon gesagt, dass es im neuen Bundestag ja keine Grundgesetz verändernde Mehrheit mehr gibt ohne AfD und Linke. Und mit der AfD will man es nicht machen. Und die Linke würde bei den Verteidigungssachen nicht mitmachen. Lass mich nur einen Satz sagen. Deshalb haben nämlich die Grünen einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, in dem es nur um diese Verteidigung geht.
Genau. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, weil die Grünen, wenn ich das richtig sehe, zwei Vorschläge gemacht haben. Der erste ist, bis jetzt ist ja 1% des BIP, das sind ungefähr 50 Milliarden, und darüber hinaus soll Verteidigungsschulden finanziert, 45, 46 Milliarden. Darüber hinaus soll Verteidigungsschulden finanziert werden können. Und die Grünen sagen jetzt 1,5%, was bedeuten würde, dass der Anteil eben von Rüstung im normalen Haushalt wesentlich größer ist.
Moment. Sie sagen aber auch, das gilt dann nicht nur für Verteidigung im Sinne von Etat des Verteidigungsministeriums, sondern auch für bestimmte Sicherheitsausgaben darüber hinaus.
Genau.
So dass es ja schon auch Sinn macht, dann diese Schwelle zu erhöhen, wenn eben mehr drunter fällt.
Ja, genau. Sie haben einen weiteren Sicherheitsbegriff, das ist ja bekannt aus den Ampelverhandlungen.
Das ist aber ein total wichtiger Punkt.
Ein sehr wichtiger Punkt, genau. Und das Zweite ist, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass Sie vorschlagen, das zu teilen. Also nicht in einem Gesetz zu machen, wie Schwarz-Rot das jetzt gerne will, sondern das, was du gerade, Sabine, gesagt hast, diese Verteidigung abzukoppeln, das im alten Bundestag durchzuwinken mit 2/3 Mehrheit und diese 500 Milliarden Investitionen im neuen Bundestag abstimmen zu lassen, wo es auch möglicherweise mit der Linkspartei, die ja für eine Reform der Schuldenbremse durchaus offen ist, das vielleicht politisch möglich wäre. So, ist das jetzt ein realistischer Vorschlag oder ist das irgendwie Nebel? Also die SPD ist nicht so begeistert von diesem Vorschlag, Anna.
Nee, die SPD will beides. Also man kann schon sagen, dass dieses Sondervermögen Infrastruktur ist eine SPD-Idee und die sind total froh, dass sie das da mit rein verhandelt haben. Und sie argumentieren jetzt immer, also wenn wir Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ausnehmen, beziehungsweise einen gewichtigen Teil der Verteidigungsausgaben, also oberhalb von 1% des BIP, was ungefähr ja 45 Milliarden Euro sind, dann müssen wir aber gleichzeitig auch in den sozialen Zusammenhalt und Infrastruktur investieren und deshalb sozusagen das eine und das andere. Was die Grünen, also ich verstehe die Grünen in dem Punkt total. Die sagen, wir wollen nicht nur einmal mitreden und am langen Hebel sitzen, wir wollen das auch im neuen Bundestag. Und das gelingt ja nur, wenn du sagst, okay, wir machen sozusagen, wir machen hier eine Zustimmung und dann verhandeln wir nochmal neu, entweder über dieses Infrastruktur-Sondervermögen und oder über eine Reform der Schuldenbremse. Und vielleicht noch ein Punkt, weil der mir wichtig ist und weil der auch den Grünen wichtig ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man Ausgaben des Staates oder wichtige Investitionen mit Krediten finanziert. Den Grünen geht es auch darum, dass Steuererleichterungen gegenfinanziert sind. Und die wollen auch, dass die Reichsten und Vermögendsten einen Beitrag leisten. Sprich, dass eine Vermögenssteuer wieder eingesetzt, oder Vermögenssteuer wollen sie ja nicht, aber eine Reform der Erbschaftssteuer kommt, möglicherweise auch der Steuersatz für Spitzenverdiener und die Reichensteuer angehoben wird. Also das ist Teil dieses ganzen Pakets und die Union will das auf jeden Fall vermeiden. Deshalb also diese riesen kreditfinanzierten Pakete, wo man dann irgendwie sagen kann, daraus finanziert man dann eben auch alles andere.
Ich meine, du hattest, Anna, am Anfang da kurz darauf hingewiesen, diese seltsame Kurs, den Merz steuert, dass es was damit zu tun hat, dass er ja seine wesentlichen Wahlkampfversprechen gebrochen hat und auch in die Union hinein signalisieren muss über diese schroffe Grünen-Kritik, dass er noch immer der alte Merz ist. Aber da jetzt sich vorzustellen, dass Schwarz-Rot, diese Regierung, wahrscheinlich kommende, jetzt auch noch Vermögens-, also den Spitzensteuersatz anhebt oder Ähnliches macht, das scheint mir doch eher unwahrscheinlich.
Das hat er ja schon mal angedeutet.
Das scheint mir eher unwahrscheinlich zu sein auf dieser Folie. Aber Sabine.
Ja, jetzt haben sich so ein paar Sachen angehäuft. Einmal zu Merz, das wäre dann sozusagen in relativ kurzer Zeit das dritte große Versprechen, was er bricht. Ne, man muss auch die, also das erste war das, ich mache niemals was mit der AfD. Das zweite war, wir machen keine Schulden. Und dann wäre das, also das ist dann vielleicht doch ein bisschen dicke. Ja, aber man, was weiß ich, wie das alles weitergeht. Ne, was ich noch sagen wollte zu dem Infrastrukturprogramm, das ist auch für die Ost-CDU total wichtig. Also Kretschmer zum Beispiel, Ministerpräsident von Sachsen, sagt das auch total offen. Wir können nicht unseren Leuten hier vermitteln, wir geben Milliarden für die Rüstung aus und bei uns kommt hier nichts an. Das ist ja diese, würde ja diese alte AfD-Erzählung aufs Feinste weiter füttern und das wollen die auf keinen Fall. Von daher ist es nicht nur die SPD, die das will, sondern da gibt es auch wichtige Kräfte in der Union, die das auch wollen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Lass uns noch mal kurz zu den Grünen, die ein wesentlicher Player in diesem Spiel sind, zurückkehren und zu dir, Tobi. Was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, ist, was ist jetzt die rote Linie für die Grünen? Ist das diese Trennung dieser beiden Dinge? Ist das auf jeden Fall zu verhindern, dass Geld aus diesem Investitions 500 Milliarden in den normalen Haushalt fließt? Oder ist das in diesen 500 Milliarden Investitionen für Klima zu verankern?
Gute Frage. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mir ist es selber nicht ganz klar. Also was Sie auf keinen Fall mitmachen werden, ist ein Sondervermögen zu beschließen, wo nichts mit Klima drinsteht. Und was Sie auch nicht mitmachen werden, ist ein Sondervermögen zu beschließen, wo nirgends das Wort zusätzliche Investitionen drinsteht. Also so, dass das Geld indirekt halt doch genutzt werden kann, um zum Beispiel klimaschädliche Subventionen wie die Pendlerpauschale auszubauen. Was mir aber nicht klar ist und wo ich wirklich gespannt ist, wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt werden, würden Sie dann sagen, okay, dann stimmen Sie dem Sondervermögen zu und gut ist. Oder würden Sie dann auch noch sagen, nee, das ist uns noch nicht genug, wir wollen jetzt ein bisschen weiter pokern, weil wir die große Schuldenbremsenreform haben wollen. Wenn Letzteres das Ziel wäre, dann würde es ja nicht Sinn ergeben, auf keinen Fall im alten Bundestag noch zuzustimmen, weil man dann auf jeden Fall im neuen Bundestag mit der Linkspartei verhandeln muss und dann sich die Gewichte natürlich nochmal ein bisschen verschoben haben. Also da muss sich Friedrich Merz nicht nur mit SPD und Grünen mit zwei Mitte-Linksparteien einigen, sondern mit zwei Mitte-Linksparteien bloß einer linken Partei.
Ich meine, weil du krank warst, Tobi, habe ich ja ein bisschen mit den Grünen gesprochen in dieser Woche. Also ich muss sagen, ich habe bisher immer total klar die Position vertreten, am Ende werden die Grünen da mitgehen. Es wird Kompromisse geben und die werden mitgehen wegen der großen staatspolitischen Verantwortung und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, ich habe die echt schon ewig nicht mehr so hart erlebt in dem, was sie sagen. Entweder pokern die wirklich extrem hoch oder sie sind wirklich entschlossen, das im Zweifelsfall durchzuziehen. Was aber... Ich glaube, was total wichtig ist, wenn Schwarz-Rot ganz hart bleibt bei, wir nehmen das nicht auseinander, dann gibt's ein echtes Dilemma, weil dann ist ja die Frage, kriegt man das ganze Geld für Unterstützung der Ukraine, für Verteidigung und so weiter irgendwie noch locker gemacht über Schulden, weil das mit dem neuen Bundestag ja wahrscheinlich nicht geht. Und dann sind sie vielleicht doch dazu bereit, das gesamte Ding zu schlucken. Aber sie haben eben diesen eigenen Antrag eingebracht. Und ich meine, wenn das jetzt alles total auf die Spitze getrieben wird, dann könnte es ja sein, dass tatsächlich irgendwie die dann am Ende alle zur Abstimmung stehen und dann die Union und die SPD vielleicht auch auf den anderen gehen müssten. Aber das auch ist auch total schwer vorstellbar.
Das ist ja gerade das große Drohszenario eigentlich in alle Richtungen. Also irgendwie muss man sich voneinander zubewegen, weil sonst ist das Land verloren und der Russe kommt. So, aber da muss man ja schon ein bisschen einschränken. Es gäbe ja die Möglichkeit, mit einfacher Mehrheit den Notlagenbeschluss erst noch kurzfristig zu machen. Also, dass man sagt, na, weil Trump jetzt die Ukraine im Stich lässt und sich von Europa abwendet, werden jetzt in diesem Jahr einfach extra Kredite aufgenommen für Verteidigungsfragen, für Ukraine-Fragen und da könnte man kurzfristig was überbrücken. Und langfristig, ja, stimmt, der Linken ist alles ein bisschen komplizierter. Die wollen keine Schuldenbremsenreform für höhere Militärausgaben. Aber eine Schuldenbremsenreform, die sehr allgemein formuliert ist, also wo, jetzt mal platt gesagt, drinsteht, für Investitionen sind höhere Schulden in Zukunft möglich, da könnte man ja auch wieder Verteidigungsausgaben drunter verstehen und trotzdem könnte das für die Linke zustimmungsfähiger Weg sein, denke ich mir. Von daher wäre ich jetzt aus grünen Sicht und nicht in diesen Verhandlungen säße, erstmal ziemlich entspannt, weil entweder Schwarz-Rot macht mit oder halt nicht und dann gibt's ja noch diesen anderen Weg.
Wobei sich hier vielleicht dann die vierte Wendung von Friedrich Merz abzeichnen würde. Denn wenn ich richtig sehe, ist es ja doch Beschlusslage der Union, nicht mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten.
Ja,
das müssen sie dann aber machen, wenn sie im nächsten Bundestag eine Zweidrittelmehrheit für eine Reform der Schuldenbremse organisieren wollen.
Ja, aber wenn man mal nach Thüringen guckt, konnte man jahrelang jetzt sehen, wie flexibel diese Regel ausgelegt wird, wenn es nötig wird.
Im Land, aber nicht im Bund.
Nicht im Bund, aber ich glaube, die Hürde würde er nehmen. Also das würden die irgendwie machen, weil es unbedingt nötig ist. Und dann wird wahrscheinlich nicht Friedrich Merz selbst mit Jan von Aken oder Heidi Reichenick verhandeln, schätze ich. Aber das würden sie irgendwie machen, wenn die Lage so ist, dass es nicht anders geht. Ich meine, was sollen sie denn dann tun?
Also nachdem man mit der AfD die Migration abgestimmt hat, kann man auch mit der Linkspartei die Schuldenbremse reformieren. Das wäre dann so
Logik. Da bräuchte man ja tatsächlich vorher eine Absprache.
Ne? Ich glaube ja, dass die Union so weit gar nicht denken will. Carsten Hinnemann hat ja am Montag eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, wo er dann gefragt wurde, mit wem wollen Sie denn die Schuldenbremse reformieren, mit der AfD oder mit der Linkspartei? Und da hat er sich quasi wie so nach dem Motto, also mit niemanden, also wir stimmen das jetzt so im Paket ab und dann ist das durch. Also man merkt erkennbar, die Union will keine Reform der Schuldenbremse, bei denen sie auf Grüne oder Linke angewiesen sind. Sie will eigentlich überhaupt keine weitergehende Reform der Schuldenbremse, außer das, was die Länder obendrauf bekommen. Also es gibt eine Schuldenobergrenze für den Bund von 0,35% des BIP und Gleiches soll jetzt auch für die Länder geben. Die haben jetzt noch 0%, also die haben gar keine neuen Schulden.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der in der ganzen Diskussion meistens untergeht. Wir kommen auf den Bundesrat noch zu sprechen, wo das ja auch mit eine Zweidrittelmehrheit bekommen müsste, die nicht sicher ist. Sabine dazu.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass als Lindemann das gesagt hat in der Pressekonferenz, wo ich ja war, war das auf die Frage zu einem Passus im Sondierungsgespräch, wo es um eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse geht. Und das wollen die natürlich nicht. Aber wenn es sozusagen das jetzt nicht funktioniert und sie das Geld brauchen, das ist eine völlig andere Situation.
Naja. Also die SPD will das ja auch. Die will auch eine weitergehende Reform der Schuldenbremse. Und da treffen sich wiederum die Interessen von SPD und Grünen. Wenn man mal so festhält, wer hat welche Interessen? Also der Einzige, der sozusagen die Zielmarke ausgegeben hat, wir brauchen eine Regierung bis Ostern und wollen Ende April fertig sein, ist Friedrich Merz. Also er ist derjenige, der zwischen allen Stühlen sitzt. Die Grünen pokern, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass die SPD jetzt ganz, ganz schnell will, dass Olaf Scholz aus dem Kanzleramt raus und Friedrich Merz installiert wird. Also die haben natürlich, also die halten sich eher zurück und bedeckt und sagen, wir wollen das nur im Paket, aber die pokern natürlich auch ein bisschen. Also sie sind nicht sozusagen diejenigen, die sagen, es muss jetzt so schnell wie möglich gehen.
Aber wir haben ja die Regel, also dadurch, dass es jetzt diese Gesetzesanträge gibt und diese beiden Sondersitzungen des Bundestags, ist klar, dass bis kommenden Dienstag oder zumindest, wenn sie die zweite und dritte Lesung nochmal verschieben würden, bis hier nach hinten, bis sich der neue Bundestag konstituiert, es eine Entscheidung in dieser Frage geben muss.
Muss nicht. Hat der Tobi gerade auch ausgeführt. Man könnte ja auch sozusagen mit einfacher Mehrheit eine Notsituation.
Ja, aber dann wären diese Vorschläge gescheitert. Und die Frage ist ja schon, was bedeutet das denn für Schwarz-Rot, wenn quasi das, worauf sie sich mit viel Tamtam geeinigt haben, gleich mal unterm Arsch weggerissen.
Natürlich der denkbar schlechteste Start für eine Regierung, gleich mit so großformatigen Ankündigungen und versuchen, irgendwie gleich das in den Sand zu setzen. Das wäre natürlich.
Aber das ist, wie gesagt, die Sozis sagen dann, na, das ist jetzt Sache der CDU. Die sollen jetzt mal mit den Grünen sprechen.
Machen sie
das
auch.
Ist ja auch. Aber mich treibt noch einen Punkt um. Und zwar hatte Tobi ja vorhin so lässig erklärt, naja, dann steht ja der Russe noch nicht in Berlin. Wir haben ja eine Weltlage, die ungewöhnlich ist und auch herausfordernd. Und diese Beschleunigung, die Merz da vor allen Dingen nach meinem Eindruck forciert hat, die ist zwar nicht allein dadurch zu begründen durch diesen Auftritt Zelensky bei Trump, an den wir uns alle noch erinnern, sondern dadurch, dass er jetzt als Kanzler Geld braucht. Aber wir haben ja eine wirklich problematische Situation mit der Ukraine. Entsteht gerade eine neue Weltordnung, in der Deutschland auch eine andere Rolle spielen muss und dafür Geld braucht. Das heißt, im Prinzip ist das ja richtig, was in diesem Sondierungspapier zu Finanzen steht. Und daher gibt es ja auch den Druck, und das kann man, glaube ich, auch nicht so einfach sagen, naja, die Grünen, staatspolitische Verantwortung, am Ende werden sie das schon machen. Also das ist ja nicht nur ein Spiel, sondern hier geht es ja wirklich um fundamentale Fragen deutscher und europäischer Interessen.
Ja, und das Irre ist ja, dass sich da im Grunde alle einig sind. Ne? Also es geht ja um Wichtiges, aber letztendlich um Kleingedrucktes, ne? Aber das ist natürlich zentral dafür, wie die Kohle dann letztendlich verwendet wird.
Ich glaube, alle sind sich einig, dass jetzt ab sofort mehr Geld für Verteidigung fließen muss. Die Frage ist nur, welchen Hahn öffnet man jetzt akut? Also macht man Notlagenbeschluss, macht man Ausnahme von der Schuldenbremse, öffnet man noch den zweiten Hahn Sondervermögen und so weiter. Also in der Sache ist man sich einig. Es gibt jetzt auch Druck von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es gibt einen Appell, unter anderem Claudia Major initiiert habt, einigt euch, die darauf genau auf diese Lage verweisen. Sie sagen, die USA sind ein Sicherheitsrisiko, starker Begriff, und Russland will Europa dominieren. Und jetzt ist die Zeit, wo man sagt, keine Taktik und kein Preisschild an irgendwelche Verteidigungsausgaben und Sicherheitsausgaben. Ihr müsst euch jetzt einigen.
Ist das hier Konsens? Also diese Einschätzung, die Anna gerade referiert hat, seht ihr das auch so? Ist die Lage so dramatisch? Also das ist ja so ein bisschen Not kennt kein Gebot. Soll bundesdeutsche Politik sich nach dieser Devise jetzt organisieren?
Jein, würde ich sagen. Also wenn man es jetzt mal beschränkt aufs Militärische sich anschaut, ja klar, da gibt es einen Handlungsdruck. Es gibt da jetzt aber auch die Gefahr, dass, soll ich sagen, dieser Handlungsdruck ein bisschen überschwänglich wahrgenommen wird und eben da auch nicht mehr genau geschaut wird, wie viel müssen wir wirklich ausgeben, wofür müssen wir es ganz genau ausgeben, und dass damit immer da auch wieder nichts gewonnen ist. Also wenn man ans letzte Sondervermögen zurückdenkt, da hat man gesagt, man kauft jetzt amerikanische F-35-Flugzeuge, weil die sind von der Stange und das ist billiger als in Europa produzieren und so weiter, habe ich im Kommentar damals auch geschrieben. Jetzt, 2 Jahre später, muss man sagen, ja, ein bisschen blöd, wenn man sich dadurch von den Amerikanern noch abhängiger macht, was ich jetzt recht. So, also es gibt all solche Fragen, da lohnt es sich ja schon, vielleicht 2 oder 3 Mal drüber nachzudenken. Deshalb da vielleicht schon auch die Gefahr ist, jetzt zu schnell zu viel auszugeben, führt auch in die falsche Richtung. Der zweite Punkt, diese geopolitischen Veränderungen, um darin zu bestehen, da ist das Militärische ja auch nicht der einzige Punkt. So, und dieses Sondervermögen für Investitionen, für die Wirtschaft, für Infrastruktur und so weiter, das ist ja nicht nur irgendwie ein Trostpflaster, damit die Bevölkerung mitmacht und auch was bekommt, sondern da geht es ja auch darum, welche Rolle kann Deutschland, Europa zukünftig in der Welt spielen? Welche wirtschaftliche Rolle kann man da bestehen? So, und wenn da das Paket am Ende zu einem großen Teil darin besteht, dass man Pendlerpauschalen ausweitet und ähnliche Dinge, also nicht dafür sorgt, dass es den wirtschaftlichen Sprung gibt, dann ist das ja schon eine sehr fundamentale Frage, ob man das jetzt so mitmacht oder nicht.
Ich meine, wir sind ja in so einer Phase, das ist, glaube ich, richtig, auch es gibt auch die Zollankündigungen von Trump, wo man nicht so ganz genau weiß, wie ernst sie jetzt zu nehmen sind, aber die, wenn sie kommen, Deutschland als Exportnation natürlich heftiger treffen als andere Länder.
Die sind in Kraft. Auf Aluminium, um Stahl.
Ja, sind in Kraft, aber ich meine, sie wurden auch wieder zurückgenommen bei Mexiko und Kanada. Also man ist noch nicht so ganz, das Bild ist noch nicht so hundertprozentig klar. Aber wir erleben ja eine Phase, glaube ich, also neben diesen Sicherheitsproblematiken, erleben wir ja so eine Phase von Deglobalisierung, die Deutschland als Exportnation, glaube ich, schon im Kern trifft. Und da ist die Frage mit dem, wie man darauf reagiert, Anna.
Ja, du hattest ja gefragt, ist es jetzt nötig, so ein finanzpolitisches Signal zu setzen? Also Friedrich Merz sagte, whatever it takes an Verteidigung und Sicherheit. Da geht es ja viel um Psychologie oder vor allen Dingen um Psychologie. Also wir sind da, wir sind bereit und ihr könnt auf uns zählen. Also Deutschland muss einfach zurück auf die Weltbühne. Da sind wir momentan nicht wirklich da, also muss man so sagen. Und es geht hier nicht um deutsche Interessen, es geht eigentlich um europäische Interessen. Und es geht auch, das klingt immer so geschwollen, aber um eine Form der liberalen Demokratie, die es zu verteidigen gibt und die in USA gerade fundamental geschliffen wird. Insofern, ja, es ist richtig, dieses Signal zu setzen. Und trotzdem, da gebe ich Tobi total recht, muss man überlegen, wohin soll das Geld denn fließen? Soll das nur ungebremst in Rüstung fließen? Wir wissen, dass die Rüstungsindustrie ein hochkorruptionsanfälliger Komplex ist. Und da Milliarden zu versenken wie in einem schwarzen Loch, halte ich auch nicht für angezeigt. Also man muss sich dann schon nochmal gucken, wo wird das Geld verwendet. Ich finde es auch sehr wichtig, ich meine, die USA, die ziehen sich gerade aus der Entwicklungshilfe zurück. Also die Ampel hatte mal den Passus, wir koppeln Entwicklungshilfeausgaben oder Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern an die Verteidigungsausgaben. Finde ich gar keinen schlechten Gedanken. Ich meine, da entsteht jetzt ein Vakuum. In einigen Ländern, zum Beispiel in Kenia, müssen jetzt schon die Nahrungsmittelmengen für Flüchtlinge gekürzt werden, wo Länder wie China oder Russland strategisch reingehen werden. Und wieso geht da nicht Europa rein? Wieso geht da nicht Deutschland rein? Die sagen, wir brauchen Partner im globalen Süden. Und das hängt wiederum mit dem, was du gesagt hast, zusammen. Hier bildet sich gerade eine neue Weltordnung. Und Deutschland muss da präsent sein.
Das finde ich einen absolut zentralen Hinweis, dass wir nicht nur über Panzer reden sollten, sondern auch über das, was man so Softpower nennt. Aber noch eine Frage an Tobi vielleicht am ehesten als derjenige, der am meisten von Verteidigungspolitik versteht. Es geht doch jetzt darum, wenn man das jetzt weiterdenkt, diese Trump'sche Politik in Bezug auf die NATO, letztlich auf eine, zieht das ja auf eine Herauslösung der USA aus der NATO. Das ist zumindest im Topf. Und das bedeutet doch, dass Europa sich in dieser gesamten Sicherheitsarchitektur, wo sie ja weitgehend abhängig sind von USA, nicht nur in Bezug auf den atomaren Schutzschirm, sondern im Grunde genommen strukturell vernetzt mit den USA, dass man diese ganzen Netze kappen muss und sich eigenständig aufstellen muss. Würdest du da mitgehen? Und was für eine Art von Aufgabe ist das? Welche Dimension hat die?
Man muss es vielleicht nicht unbedingt alles kappen, aber man muss sich so aufstellen, dass es auch funktioniert, wenn es dann gekappt wird. Also ja noch nicht gesagt, dass die USA auf jeden Fall und dauerhaft weg sind, aber für den Fall sollte man vorbereitet sein. Und ja, was heißt das? Ich glaube, da könnte man jetzt 20 Minuten hier ein Referat halten. Wenn man sich mal aufs Militärische beschränkt und da auf die Bundesverteidigung, ist eben die Frage, wenn es einen russischen Angriff gäbe aufs Baltikum, was bräuchte man dann, was die USA jetzt nicht mehr bieten? So, und das fängt dann an mit zum Beispiel Lufttransportfähigkeiten, dass man Material sehr schnell dahin schafft, was bisher die USA machen würden, so, wo sich Europa jetzt eigenständig aufstellen müsste. Es wird dann aber ein bisschen komplizierter, wenn man weiter überlegt, wollen wir eigentlich nur in der Landes- und Bundesverteidigung so selbstständig aufgestellt sein oder hat Europa dann auch in Zukunft das Ziel, anderswo in der Welt intervenieren zu können? Da könnte man schnell sagen, ach nee, Afghanistan hat man doch gesehen, das hat nichts gebracht und dafür haben wir jetzt gar nicht die Kapazität. Aber mal angenommen, in der europäischen Nachbarschaft, im Nahen Osten, in Nordafrika, wird es in den nächsten 10, 20 Jahren weitere Krisen geben, wo vielleicht eine demokratische Regierung schwankt und um Hilfe ruft und so weiter. Soll dann Europa dauerhaft sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben und da wollen wir gar nicht mehr eingreifen können? Also das sind all solche Fragen, die dann noch mit dazukommen und das Ganze noch komplizierter machen.
Lass uns vielleicht hier einen thematischen Break machen und nochmal zurückkommen zu dem, was wir am Anfang hatten, nämlich dieses Sondierungspapier. Da zeichnet sich ja schon ab, in Schemen zumindest, was das für eine Regierung werden wird. Und wird das eine Regierung, die wie bis jetzt immer bei großen Koalitionen, war es sozusagen, die Union hat das Kanzleramt, aber die Programmatik stammt wesentlich von der Sozialdemokratie. Wird das so eine schwarz-rote Regierung oder wird es was ganz anderes?
Das wird sich jetzt herausstellen. Also es gibt ja, also es beginnt ja erstmal klassisch. Man hat ein Sondierungspapier und jetzt streitet man sich um die Details. Es gibt 16 Arbeitsgruppen mit jeweils 16 Verhandlern, also insgesamt 256 Leute, plus einer Steuerungsgruppe, die sich alle Gedanken machen, wie könnte dieser Koalitionsvertrag aussehen, wie sehen die Details aus, was ist denn mit Rentenniveau gemeint, welches Rentenniveau, wie ist es mit den Zurückweisungen an der Grenze, all die strittigen Fragen. Und ich habe das Gefühl, das geht in eine Richtung, die wir schon öfter erlebt haben, und zwar, dass man sehr, sehr viel um jedes einzelne Wort feilscht und dass wenig übrig bleibt von der großen Ankündigung, die zumindest aus Unionskreisen zu vernehmen war, wir wollen ganz schlanken Koalitionsvertrag, so grobe Leitplanken und den Rest sieht man dann.
Also das wird so ein Koalitionsvertrag in bundesdeutscher Tradition, sehr 100 Seiten stark mit sehr vielen Details. Du hast aber gerade schon angesprochen, also Bürgergeld und Migration sind ja wichtige Punkte, sehr wichtige Punkte für die Union. Und da sieht man ja schon eine gewisse Richtung in diesem Sondierungspapier. Ne? Da wird ja schon ein gewisser Ton angeschlagen. Und der ist eher repressiv. Und also mein Eindruck ist, die Union hat da eher die Federführung gehabt, oder? Wie seht ihr das?
Also beim Bereich Migration ist das, würde ich sagen, auf jeden Fall so. Wobei da ja auch die SPD nicht mehr so ist, als würden, hätten die jetzt keinen repressiven Kurs in der Migrationspolitik vor. Von daher haben sich da, glaube ich, zwei getroffen, die es beide eigentlich repressiv wollen und die einen schärfer als die anderen. Trotzdem ist, also ich finde, es ist so eine komische Situation, weil es ist nicht so schlimm, wie man denken konnte, als Friedrich Merz diesen Fünf-Punkte-Plan verkündet hat und gesagt hat, das ist nicht verhandelbar und ich werde das am ersten Tag meiner Kanzlerschaft anweisen und so weiter. Das steht so in Gänze nicht drin, aber es ist trotzdem eine extreme Verschärfung und es wird für die Betroffenen dramatische Folgen haben, das auf jeden Fall. Aber das, was Anna dieses Beispiel gerade schon gesagt hat mit den Zurückweisungen an der Grenze, das ist ja irgendwie ein Gutes. Merz brauchte das unbedingt. Nachdem dieses Signal kam, mit der Einigung, was die Kohle angeht, zwischen Union und SPD. Also es wird ein Infrastruktur-Sondervermögen geben. Da war ganz klar, der muss jetzt auf anderen Bereichen liefern. Mhm. Und auf jeden Fall muss das Wort Zurückweisung an der Grenze in diesem Sondierungsgespräch, in diesem Sondierungspapier stehen. Jetzt steht da eben in Abstimmung mit den Nachbarländern. Und jetzt ist der Deutungsstreit darum, irgendwie, was jetzt Abstimmung heißt. Die Union sagt ganz klar, wenn wir Zustimmung gemeint hätten, dann würde da Zustimmung stehen. Da steht aber nicht Zustimmung. Und Spahn hat ja quasi im Grunde schon gesagt, ja, dann redet man mit denen und im Grunde macht man dann doch, was man will.
Und Bürgergeld, wie sieht's da aus? Das wird im Grunde genommen, also mein Eindruck war nach oberflächlicher Lektüre, das wird abgeräumt.
Ja.
Also das ist Rückkehr zu Hartz IV.
Da merkt man ja, genau so ist es. Also die SPD hat quasi auf Kosten von zwei Gruppen, muss man mal sagen, also der Flüchtlinge und der Sozialhilfeempfänger oder Sozialleistungsempfänger gesagt, wir bringen dafür andere Forderungen durch. Wir machen jetzt Politik, wie sagt das Lars Klingbeil, immer für die hart arbeitende Mitte, für die Fleißigen in diesem Land. Mhm. Und das impliziert ja, dass diese beiden Gruppen, die wir, also Menschen, die hier als Asylbewerber oder anerkannte Asylsuchende leben und Bürgergeldempfängerinnen eben nicht zu diesen Fleißigen gehören. Also da gibt es noch ein paar SPD-Linke, die sagen, so geht das aber nicht. Also beim Bürgergeld geht es vor allen Dingen um den sogenannten Vermittlungsvorrang. Der soll wieder eingeführt werden. Das heißt, wenn jemand also langzeitarbeitslos gemeldet ist, Bürgergeld empfängt und sagt, ich mache jetzt hier eine Weiterbildung, dann kann das Arbeitsamt sagen, aber guck mal, wir haben hier diese schöne Arbeit als Paketbote für dich. Unterbrich doch bitte deine Weiterbildung oder lass sie mal liegen. Du kannst jetzt in diesem Job wieder anfangen. Fachlich ist klar, also die Fachleute sind sich eigentlich, das bringt nichts. Ja? Also wenn du Leute immer in jeden, ich sag's mal, zugespitzt Kackjob vermittelst, dann werden die irgendwann wieder kündigen, dann sind die wieder im Bürgergeld und deshalb hat man irgendwann gesagt, und das hat auch die Union gesagt, also da waren sich auch die Expertinnen aus der Union eigentlich einig, besser ist es, man qualifiziert die Leute oder macht die fit, damit die in dem Job sind, wo sie dann eben bleiben und nicht immer wieder rein, raus. Aber jetzt will man es irgendwie wieder einführen, weil diese Erzählungen, die sind doch alle nur faul, die machen sich im Bürgergeld bequem und so weiter, verfangen hat. Und die SPD hat mit der Einführung des Bürgergelds im Prinzip, die dachte, sie macht was Tolles, die Debatte hat sie aber verloren und jetzt hat sie gesagt, Mist, die Leute wählen uns sowieso nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Kernklientel und deshalb stehen da so Sachen drin wie 15 Euro Mindestlohn, Sicherung, Rentenniveau, auch die Mietpreisbremse soll verlängert werden. In der Bildung haben sie einiges durchgesetzt mit Sprachkitas und so weiter. Also die sollen wieder eingeführt werden. Also das ist sozusagen, die SPD hat eine Kursverschiebung vorgenommen unter Lars Klingbeil und die heißt mehr Mitte, weniger Bürgergeld.
Ich glaube, diese Verschiebung bei der SPD, die hat sich allerdings jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Sondierungspapier, das muss man glaube ich nochmal unterstreichen, gezeigt, sondern das ist ein langer Prozess gewesen, im Grunde seit 2 Jahren. Also die haben gemerkt, sie kommen mit dem Bürgergeld, die haben sich damit eigentlich innerlich schon verabschiedet, sogar Teile der SPD-Linken nach meinem Eindruck. Und bei Migration hatten wir ja den Abschiebekanzler. Also die haben sich da in diese Richtung schon bewegt. Deswegen ist es nicht so eine Überraschung, dass jetzt diese harten Formulierungen, glaube ich, in diesem Sondierungspapier stehen werden. Und wahrscheinlich wird es eine Regierung werden, die solche Ressentiments, die es gibt, eher bewirtschaftet, steht zu befürchten. Sabine.
Aber weil du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit dem Mindestlohn, Anna, das ist ja auch nicht richtig hart formuliert, ne? Also die Frage, Mindestlohn wird ja jetzt auf 15 Euro erhöht, das steht ja nicht drin, sondern es steht drin, dass die Kommission das entscheiden soll und da die Möglichkeit besteht, dass es so kommen wird. Das wird vielleicht auch so kommen, aber es ist nichts, was die SPD da jetzt schon der Union rausverhandelt hätte. Das muss man auch sagen.
Das ist eher ein symbolischer Sieg gewesen. Ja. Habe ich auch kritisiert, dass man für relativ überschaubare Erfolge einfach einige Prinzipien an den Nagel gehängt hat. Mhm. Solidarität zum Beispiel. Mhm.
Die Kritik der Grünen, bezieht sie sich auch auf solche Punkte oder bezieht sie sich ausschließlich auf diese Verwendung Sondervermögen etc.? Oder haben die da auch, und Klima, oder haben die auch Karten da drin, dass ist es vorstellbar, dass sie sagen, also bestimmte Sachen, wenn wir das mit unterzeichnen, das werden wir nicht tun.
Also ich glaube, sie werden nicht die beiden Ebenen miteinander verknüpfen können und sagen können, für unsere Zustimmung zum Sondervermögen fordern wir jetzt aber, dass ihr keine Zurückweisung mehr in die Grenzen vornehmt. Also ich glaube, da, das wäre auch der Punkt, wo Schwarz-Rot dann irgendwann den Vogel zeigen würde und sagen würde, nee, ihr sondiert und koaliert eben nicht mit. Grundsätzlich finde ich es aber eine spannende Frage, wie sich die Grünen als Oppositionspartei in diesen Fragen positionieren werden. Also was diesen Punkt Bürgergeld-Rückabwicklung angeht. Auf der einen Seite gibt es bei den Grünen Vorsatz, jetzt schon länger im Wahlkampf hat man es so ein bisschen verzagt auch gesehen, sich sozial stärker aufzustellen, nicht so sozial kalt wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite haben sie in der Ampelzeit natürlich auch gemerkt, der Diskurs, was die Ärmsten angeht, was das Bürgergeld angeht, da gibt es nicht viel zu gewinnen. Da sind sie vielleicht nicht ganz so schnell weggeritten wie die SPD, aber haben da auch keinen großen Verteidigungskampf mehr geführt, sondern sind dann auch stärker auf die arbeitende Mitte gegangen und in Sozialpolitik eher mit der Perspektive gesehen. So, und jetzt hat man eine neue Situation mit so einer, wie habt ihr gerade gesagt, Ressentiment-Koalition mit der SPD, die jetzt endgültig auf der anderen Seite ist. Und werden die Grünen da jetzt reingehen? Werden sie sagen, wir verteidigen jetzt aber die Bürgergeldempfänger und nutzen diese Bühne, um uns sozial wirklich zu profilieren? Oder sagen sie, ah nee, an der Debatte, da kann man wirklich zurzeit nichts gewinnen und das überlassen wir lieber der Linkspartei? Mal sehen, ist offen, würde ich sagen.
Interessant. Wenn wir uns das Prozedere anschauen, das jetzt kommt, wir haben heute die Bundestagsdebatte, wie gesagt Donnerstag, dann haben wir nächste Woche dann die zweite und dritte Lesung im Bundestag, wo es dann sich entschieden haben wird, ob das dieser fein austarierte Merz-Plan aufgeht oder nicht. Und dann, falls das mit den Stimmen der Grünen gelingen sollte, gibt es aber noch den Bundesrat. Der muss nämlich auch noch mit zwei Drittel Mehrheit da Ja sagen. Wie seht ihr das denn?
Also es gab ja gestern eine MPK und die Länder haben eigentlich gesagt, wir stehen hinter dem Finanzpaket. Also es gibt einzelne Kritik von grünen Ministerinnen, aber die Länder wollen natürlich, dass dieses Geld fließt.
Aber die MPK, das ist ja schwarz-rot in allererster Linie. Im Bundesrat haben dann auch die kleineren Koalitionsparteien auf Landesebene was mitzureden. Und da ist dann halt doch nicht mehr ganz eindeutig.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn es ums Geld geht, dann sagen die Länder im Zweifelsfall, okay, da sind wir käuflich. Aber... Also belehr mich eines Besseren.
Für die Länder ist ja auch total wichtig, was du, Anna, vorhin schon angeführt hast, dass die Möglichkeit, Schulden zu machen, für die auf der Länderebene an die Bundesebene angeglichen wird. Und das ist wirklich ein total zentrales Argument für die Länder, da mitzustimmen. Und das sehen im Grunde die Grünen auch. Ich meine, da haben wir noch die Rheinland-Pfalz, wo dann auch noch die FDP beteiligt ist. Ja.
Genau. Bayern, ich glaube, die bayerischen Stimmen wären, glaube ich, wichtig für diese Zweidrittelmehrheit. Da hat Aiwanger, Freie Wähler, jetzt schon gesagt, nein, also Schulden machen, das geht mit uns überhaupt nicht. Söder hat gesagt, er soll irgendwie die Klappe halten. Dann fragt man sich auch, ob das der richtige Weg ist, der zum Erfolg führt. Also wie seht ihr, oder Sabine, wie siehst du da die CSU Bayern?
Ich glaube, das muss Söder irgendwie organisiert kriegen. Also dass das ganze Ding an Bayern scheitert, das wäre ja der totale Wahnsinn. Also erst machen Sie diese Verhandlungen mit den Grünen maximal schwer und dann lassen Sie das ganze Ding im Bundesrat crashen. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also da sind dann wahrscheinlich harte Maßnahmen nötig, aber also von Herrn Söder, aber also das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen.
Also ich bin ja nicht so für Verschwörungstheorien eigentlich, aber mir kam zwischendurch mal irgendwie einfach die Idee, die flackerte so kurz auf und mich würde deine Einschätzung dazu interessieren, Sabine. Also das Ganze wirkt teilweise so stümperhaft, so amateurhaft, dass ich so einfach mal den Gedanken hatte, kann es sein, dass es da so eine Hidden Agenda gibt bei Söder, der das Ganze irgendwie vor den Baum fahren lassen will?
Also ich kann es mir letztendlich nicht vorstellen. Also ich meine, man kann zu diesen Ideen kommen. Ich meine, es wird auch schon zum Teil ja darüber geredet, was das eigentlich bedeuten würde, wenn das scheitert. Wird es dann gar keine Koalition geben, weil die sich dann nicht einigen können, um mit dem vorhandenen Geld auszukommen? Heißt das, es gibt Neuwahlen? Dann ist natürlich, wäre Merz weg vom Fenster. Und dann ist die Frage in der Union, macht's Wüst oder macht es Söder? Ja, also so, wenn man das jetzt mal konsequent zu Ende denkt, kann man auf sowas kommen. Ich halte es trotzdem für
Man könnte auch,
ich glaube nicht, dass es so ist.
Man könnte auch argumentieren, Boris Pistorius hat eine Hidden Agenda.
Ja, genau. Der wäre ja dann der Gegenspieler. Ne?
Dem kommt das jetzt zu Pass und für die Fallen vorgezogener Neuwahl bringt er sich schon mal als Kanzlerkandidat.
Aber die sind ja nicht wirklich.
Vielleicht steckt ja auch irgendwie Putin mit. Der hat auch ein Interesse dran, dass keiner.
Nein, Leute, ihr zieht jetzt Sachen ins Lächerliche. Ich glaube nicht, dass das so lächerlich ist, weil mein Eindruck war schon immer bei der Union, dass die Union, wenn sie also in die Nähe des Kanzleramts rückt, irgendwie als eine wirklich gut geölte, funktionierende Machtmaschine auftritt. Und diesen Eindruck kann man beim besten Willen im Moment nicht haben.
Ja, aber das Irre ist, dass da jetzt die in der CDU ganz vorne sind, das noch nie gemacht haben. Also sowohl Friedrich Merz hat keine Regierungserfahrung. Und auch Carsten Linnemann hat so einen Prozess, also der Generalsekretär, hat so einen Prozess auch noch nie gemacht. Und vielleicht ist es auch einfach viel schlichter. Es gibt keine Hidden Agenda, sondern die haben das komplett unterschätzt und machen da jetzt eine Menge Fehler, die sie mal besser nicht gemacht hätten und wo sie jetzt mal in einem Crashkurs wirklich zu dem Ergebnis kommen müssten, dass das jetzt anders laufen muss.
Ich muss sagen, dass diese Möglichkeit, die ja die augenscheinliche ist, mich noch viel mehr in Angst und Schrecken versetzt als die mit der Hidden Agenda.
Na, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, aber...
Nein, aber das ist ja wirklich, wirklich Avanti Dilettanti. Und also ich meine, wie gesagt, wenn man als Kanzler in Spe schon mit Britta Hasselmann nicht richtig zurechtkommt, wie verhandelt man denn dann mit Putin und Trump?
Ja, man spricht ihn erstmal auf dem Anrufbeantworter.
Tobi?
Ich würde Britta Hasselmann nicht unterschätzen. Das klingt so respektierlich, aber ich glaube, Verhandlungen mit der... Ich weiß nicht, wie viel einfacher das ist als bei Trump.
Okay.
Ja, vor allen Dingen wird Merz, glaube ich, nicht den Fehler machen, Putin auf dem Anrufbeantworter zu sprechen.
Und Britta Hasselmann ist zumindest kalkulierbarer, würde ich sagen.
Das ja.
Noch eine Frage. Das macht so den Eindruck, Merz war ja schon in Paris, glaube ich, ne, und hat so doch den Anschein erweckt, als würde er, wenn er Kanzler wird, ein außenpolitischer Kanzler. Stimmt das, dieser, also habt ihr auch den Eindruck, dass das in diese Richtung geht? Wer macht dann eigentlich das Business in Berlin, wenn Merz da auswärtig unterwegs ist? Und kann der das vielleicht besser Außenpolitik als das, was man jetzt hier innenpolitisch sieht?
Dass er das so will, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass er ein starker außenpolitischer Kanzler sein will. Und dass er hat auch immer gesagt, dass ich fahre zuerst nach Paris und nach Warschau und ich werde irgendwie Deutschland wieder auf die europäische Bühne und auf die Weltbühne zurückbringen. Und Deutschland muss in Europa eine starke Rolle spielen. Und das wird das Land unter meiner Kanzlerschaft tun. Also, das sind so diese ganzen Ansagen, die er eigentlich macht. Und ich glaube, dass er das auch ernst meint.
Wichtige Frage dazu ist, hat er da die richtigen Berater? Also im Moment hat er ja offenbar nicht die richtigen Berater mit Linnemann, also für diese Situation. Wenn man sich ihn jetzt als außenpolitischen Kanzler vorstellt, wie ist er da aufgestellt, was Berater angeht? Hat da jemand irgendwie eine Meinung zu?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer ihn außenpolitisch berät. Das müsstest du beantworten.
Ja, kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also es gibt
das ist ja schon wieder bestürzen.
Ja, aber es ist tatsächlich, dass die ganzen Leute, die im Kern um ihn rum sind, in der ganzen, ich meine, es ging natürlich auch wahnsinnig viel um zurück an die Macht in hier. Ja, also es ging wahnsinnig viel um innenpolitische Themen in der ganzen Zeit. Aber es ist zum Beispiel, wer immer mit dabei war, wenn er jetzt auf Reisen gefahren ist, ist Joe Wadephul. Mhm. Der ist auch der Fraktionschef, der stellvertretende Fraktionschef, der für diesen Bereich
für Sachverteidigung
außen zuständig ist. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, dann gibt es diese ganzen anderen Leute, die öffentlich sehr präsent sind, also
Norbert Röttgen
zum Beispiel oder auch Kiesewetter, was Verteidigung angeht, die sind aber nicht so einflussreich auf Friedrich Merz. Also Röttgen und Merz, da liegen irgendwie Welten zwischen.
Ich fand ja die außenpolitischen Moves von Merz in letzter Zeit gar nicht schlecht. Ich fand es richtig, dass er nach Paris gefahren ist. Er hat auch, glaube ich, mit Tusk telefoniert, Donald Tusk, dem polnischen Ministerpräsidenten. Er hat sich, was Trump anbelangt, sehr kritisch geäußert. Also das war auf jeden Fall besser als das, was gerade innenpolitisch läuft. Die Frage ist ja, wird Merz das Spiel mit vielen Faktoren beherrschen? Ne? Darum geht es ja jetzt gerade. Also schafft er es, die Dinge zusammenzuhalten? Innenpolitisch gelingt ihm das derzeit nur mäßig. Man muss gucken, wie es außenpolitisch läuft. Vielleicht ist er da der Bessere. Kann sein. Ich glaube auch, dass die Ministerpräsidenten, also die Unionsministerpräsidenten, eine viel stärkere Rolle künftig spielen werden. Merkt man ja jetzt auch, wie sie sich schon ins Geschehen einmischen, welche Äußerungen sie öffentlich machen, also Wüst und Günther. Also die werden auf jeden Fall zeigen, dass sie eine Macht sind. Und sie werden vielleicht nicht den Laden zusammenhalten, aber sie werden Entscheidungen wahrscheinlich zugunsten der Länder und zugunsten ihrer Interessen auch beeinflussen.
Lass uns mal kurz bei der Außenpolitik bleiben. Ich fand das interessant, genau wie du das gerade gesagt hast, Anna, dass er sehr präzise war in seinen Einschätzungen von Trump. Also präziser zum Beispiel als Olaf Scholz, der wirklich ein Transatlantiker alter Schule ist und immer noch so ein ganz anderes Wording hatte. Man muss doch die USA im Boot halten und so weiter, während Merz da eigentlich klar an seiner Sprache
aber
war.
Aber Merz ist natürlich auch ein Transatlantiker der alten Schule, ne?
Absolut, aber trotzdem war das Wording zwischen Scholz und Merz auffällig
unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja auch die Frage Transatlantiker, was heißt das heute und in Zukunft noch, nachdem auf der anderen Seite des Atlantiks die Dinge ja auch durcheinander geraten. Was mich bei Merz aber außenpolitisch ein bisschen skeptisch macht, wenn man als deutscher Kanzler außenpolitisch erfolgreich sein will, dann muss man ja, was Europa angeht, auch mit den Kleinen gut umgehen können und die immer bei der Stange halten. Und jetzt in dieser sich anbahnenden neuen Weltordnung kommt es global auch stark auf ja, das an, was man irgendwie so ein bisschen vereinfacht über den globalen Süden nennt, wo Scholz ja irgendwie stark versucht hat, einen Schwerpunkt drauf zu setzen. Also wenn Merz es innenpolitisch nicht mal geschafft hat, im Blick zu haben, dass es noch so eine kleine Partei wie die Grünen gibt, die er mal braucht und um die er sich kümmern muss, dann frage ich mich, ob er außenpolitisch diesen Punkt ausreichend auf dem Schirm hat.
Also die Frage ist, ob er das kann, weil er im Augenblick irgendwie innenpolitisch zeigt, dass er es zumindest da nicht kann, würde ich sagen, oder bisher nicht konnte. Was ich glaube, was er schon auf dem Schirm hat, ist die Bedeutung der kleinen Länder in Europa. Also und zwar besonders in Osteuropa, also die baltischen Staaten und so. Das sagt er zumindest oft, wenn das Thema ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das im Detail bei Scholz war, wenn man mit dem über solche Themen spricht, aber da habe ich bei Merz schon den Eindruck, dass ihm das bewusst ist. Was der globale Süden spielt, dann weniger eine Rolle.
Gut, vielleicht eine letzte Frage. Was denkt ihr, wird jetzt passieren? Wird es diese schwarz-rote Regierung geben und wird es so laufen, wie Merz und Pistorius sich das vorstellen, offenbar?
Pistorius?
Naja, also Pistorius, Klingbeil, also das sind ja so die Player da, ne?
Meine Hoffnung wäre schon, dass die das jetzt hinkriegen, dass es so eine Einigung gibt, die Sachen, die Grünen wollen, berücksichtigen, weil mir das alles inhaltlich absolut sinnvoll vorkommt, dass Schwarz-Rot da Zugeständnisse macht und es dann erst zu dieser Grundgesetzänderung kommt und dann zu einer schwarz-roten Koalition, weil die Lage, so wie sie im Augenblick ist, ich meine, Deutschland braucht unbedingt eine stabile Regierung, keine Neuwahlen und deshalb würde ich das hoffen, auch wenn die Politik, die dann gemacht wird, nicht die ist, die ich hier für gut befinde.
Prognose finde ich schwierig, deswegen meine Wunschvorstellung, ja, Schwarz-Rot klappt jetzt, die Grundgesetzänderung kurzfristig aber trotzdem nicht. Und stattdessen wird der neue Bundestag dann eben die große Schuldenbremsenreform machen, die Union dann mitschlucken muss. Und das ist doch super, weil das ist quasi der größte Erfolg linker Politik der letzten Jahre und der kommenden Jahre. Und da kann man sich drauf freuen.
endlich mal was Positives. Danke, Tobi.
Also ich denke ja, die müssen sich jetzt halt auf die Geschäftsgrundlage einigen. Das heißt, mit den Grünen zusammen das Geld klar machen. Und dann hätte ich ja einen Tipp an Friedrich Merz. Wenn es darum geht, die Dinge zusammenzuhalten, war Angela Merkel ganz großartig. Er sollte doch mal Rat und Hilfe bei der Altbundeskanzlerin suchen.
Gut, ja, langweilig ist es nicht. War der Bundestag. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanset Itzspinner für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer an bundestalk@taz.de. Teilt uns gerne in sozialen Netzwerken, wenn ihr diesen Podcast mögt. Und wenn ihr Geld für uns über habt, gibt's Taz zahlig. Auch gern gesehen. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.